Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Katrin Heise. Gestern kam die traurige Nachricht, dass die Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Mirjam Pressler, die vielfach für ihre Bücher ausgezeichnet wurde, die am liebsten gar keinen Unterschied gemacht hätte zwischen Erwachsenen- und Jugendliteratur. Ihr lagen besonders Kinder am Herzen, die schwierige Situationen zu meistern hatten. Auch sie selber war so ein Kind gewesen, das sich dann in die Welt der Bücher geflüchtet hatte. Es hieß, sie habe das Wunder vollbracht, selbst beim Holzhacken zu lesen. Im vergangenen Jahr war Mirjam Pressler unser Gast im Gespräch und ich fragte sie genau nach dieser Fähigkeit oder ob es vielleicht doch nur ein Gerücht war.
Nein, nein, das ist wahr. Ich konnte bei allen Gelegenheiten lesen. Ich habe beim Holzhacken, habe ich mir den Sägebock daneben gestellt und auf den Sägebock ein aufgeschlagenes Buch.
Und da ist die Hacke, das Beil, nie daneben gegangen?
Nein, ich habe zum Hacken natürlich wieder hingeguckt.
Daraus schließe ich auf jeden Fall, dass Bücher ihr Ein und Alles sind. Ist das bis heute so, dass das Lesen eine der wichtigsten Tagesaktivitäten ist?
Ja, es ist mir enorm wichtig nach wie vor.
Die Schriftstellerin, Vielleserin und Übersetzerin Mirjam Pressler. Anlässlich ihres Todes wiederholen wir hier ein Gespräch aus dem vergangenen Jahr. Mirjam Pressler zählte zu den bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen in Deutschland und schrieb aber ebenso erfolgreich Romane für Erwachsene. Um mal ein paar Titel zu nennen, Bitterschokolade war einer, Novemberkatzen, Maika Mai kennen vielleicht einige, Nathan und seine Kinder oder Die Zeit der schlafenden Hunde. Als ich im vergangenen Jahr mit Mirjam Pressler sprach, habe ich sie gefragt, was sie eigentlich zu dieser Unterteilung sagt, zu der Unterteilung zwischen Kinder- und Jugendbuch und dagegen eben die Literatur für Erwachsene.
Ich finde, es ist heutzutage gar nicht mehr so zählt. Ich kenne also sehr viele Erwachsene, die Jugendbücher lesen. Und das Alter, ob es Jugendbücher oder Erwachsenenbücher sind, richtet sich in der Regel nach dem Verlag. Und für mich eigentlich nach dem Alter der Hauptfigur.
Das heißt, wenn die Hauptfigur ein Kind ist, dann ist es eigentlich am spannendsten für Kinder, das Buch zu lesen.
In der Regel. Das stimmt natürlich nicht immer, aber in der Regel ist es so.
Haben Sie sich als Jugendlicher oder Kind eigentlich an Altersangaben gehalten? Hätten die Sie abgehalten, etwas zu lesen?
Nein, überhaupt nicht. Und außerdem wurde das damals auch nicht so gemacht. Ich habe meine ersten Bücher aus dem Amerika-Haus und da hat sich keiner drum gekümmert, was ich genommen habe.
Und Sie haben verstanden, was Sie gelesen haben?
Nicht immer. Aber ich habe einfach leidenschaftlich gern gelesen und ich habe sicherlich aus jedem Buch irgendwas gezogen. Ob es dasselbe wäre, was ich heute davon nehmen würde, weiß ich nicht.
Sie haben über 40 Bücher geschrieben und mehr als 400 Übersetzungen. Also ich glaube, ja, würden Sie sich fleißig oder schon Workaholic nennen?
Heute fleißig, früher Workaholic.
Was heißt das stundenmäßig?
Das heißt, also stundenmäßig überhaupt nichts. Ich habe keine Disziplin. Es ist also nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, ich muss jetzt 8 Stunden arbeiten. Ich arbeite, wenn mir was einfällt und wenn ich Lust habe. Aber ich habe halt oft Lust.
Sie haben auch Bücher ediert. Sie haben Texte neu entdeckt und neu zusammengefügt, in neue Zusammenhänge gestellt. Ich würde gerne eine Person rausgreifen, die Ihnen da sehr am Herzen lag, Anne Frank. Am 12. Juni, am Geburtstag von Anne Frank, wird seit 2 Jahren von der Anne-Frank-Stiftung initiiert, der Anne-Frank-Tag, vor allem in Schulen begangen. Sie lesen ja oft in Schulen. Wie groß ist das Interesse heutiger Jugendlicher an Anne Frank? Was beobachten Sie da?
Ich beobachte, das Interesse ist nach wie vor groß. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass Anne Frank im Grunde ein Pubertätsbuch ist. Das die Entwicklung eines Mädchens zeigt in einer Offenheit und Ehrlichkeit, wie wir sie selten haben, weil es einfach nicht mehr korrigiert worden ist. Und das, glaube ich, merken die Jugendlichen.
Wie reagieren die bei Ihren Lesungen?
Immer gut und immer sehr interessiert.
Welche Fragen stellen sich?
Sie stellen die Fragen, also was aus Anne Frank geworden ist, wie das weitergegangen ist. Sie stellen die Fragen, wie haben die dort gelebt? Wie konnte man mit so vielen Personen auf so einem kleinen Raum zurechtkommen? Wie konnte man Alltag leben?
Sie
wie hat Anne Frank sich gefühlt und wie war die Liebesgeschichte mit Peter? Solche Sachen halt.
Also auch wirkliche jugendlichen Fragen. Das sind jetzt nicht Betroffenheitsfragen, oder?
Nee. Die sind eben viel weniger, die Betroffenheitsfragen. Es sind eher ganz reale Fragen zur Entwicklung.
Ja, genau. Das hört sich nämlich so an, als ob die Jugendlichen wirklich eine andere Jugendliche vor sich sehen und sich dann da rein versetzen. Das war ja auch ihr Anliegen, als sie über Anne Frank geschrieben haben, als sie ihre Biografie geschrieben haben, als sie die Gesamtaufgabe geschrieben haben. Sie versuchen, dieses Interesse von Jugendlichen wachzuhalten, indem sie Anne Frank eben nicht als, ja, nur als Opfer, sondern eben vor allem auch als Heranwachsende, als Pubertierende und als Literatin erlebbar gemacht haben. Sie haben, ich habe es eben kurz erwähnt, die historisch-kritische Gesamtausgabe herausgebracht. Wie unterscheidet sich denn eigentlich das Tagebuch von dem, was ich als Jugendliche gelesen habe von Anne Frank?
Was Sie gelesen haben, war die Auswahl, die Otto Frank getroffen hat, die grundsätzlich sehr, sehr gut war. Ich finde es also nach wie vor großartig von ihm, dass er diese Kombination aus erster Version Tagebuch und zweiter Version so hingekriegt hat. Aber er hat natürlich sehr viel gekürzt, aus den verschiedensten Gründen. Ein Grund war, dass das Buch bei Kontakt in Amsterdam rauskam und es durfte eine bestimmte Seitenzahl nicht überschreiten. Es kam in einer Reihe. Und das hat ihn schon dazu gezwungen zu kürzen. Dann hat er natürlich, er war ein sehr zurückhaltender und ja, vornehmer Mann. Er wollte die Toten mit Untertaucher schützen, die sich nicht mehr wehren konnten. Und natürlich war Anne Frank in ihrem Tagebuch sehr, sehr oft ungerecht. Sie hatte niemanden, mit dem sie reden konnte. Sie hat mit ihrem Tagebuch geredet. Und da hat sie natürlich auch ihrem Ärger Luft gemacht. Und das muss Otto Frank sehr unangenehm gewesen sein, den toten Menschen gegenüber, die sich nicht wehren konnten. Deswegen hat er da auch gekürzt. Und er hat gekürzt bei Dingen, die ihm nichts bedeutet haben. Zum Beispiel hat Anne Frank einen Eintrag über die Emanzipation der Frau. Und in der neuen Leseausgabe durfte ich die Leseausgabe um ein Drittel dicker machen. Ich habe es bis zur letzten Seite ausgenutzt und habe Anne Frank offener und ehrlicher gemacht.
Dadurch, dass Sie einfach das reingenommen haben, was eben vorher rausgefallen ist. Sie haben die Entscheidung des Vaters, also Otto Franks, ja eben geschildert, der als einziger eben von den Untergetauchten in dem Hinterhaus den Holocaust überlebt hat. Inzwischen, als Sie das Buch dann geschrieben haben, ja auch verstorben war, fiel Ihnen das eigentlich schwer, sich quasi über seine Entscheidungen hinwegzusetzen?
Nein, eigentlich nicht. Als er die Leseausgabe herausgebracht hat, war Anne Frank völlig unbekannt. Sie war in der Hauptsache seine Tochter und er wollte, dass die Welt von ihr erfährt, aber er wollte sie auch nicht bloßstellen, er war sehr rücksichtsvoll. Und als ich die Leseausgabe zusammengestellt habe, war Anne Frank schon eine Ikone, ein Symbol, die Jugendliche des Dritten Reichs, die umgekommen ist. Und alle Welt hat über sie geredet und da finde ich, dass man das durchaus richtig stellen sollte.
Sie haben ja auch eine Biografie über Anne Frank geschrieben, Ich sehne mich so, ist da der Titel. Welches Bild haben Sie von dem Mädchen? Sie haben eben gesagt, eben eine Heranwachsende, eine Pubertierende, aber Sie haben sie ja auch als Literatin gesehen.
Ja, also absolut als Literatin, denn im Hinterhaus, auch im Tagebuch, es passiert ja eigentlich nichts. Das sind 8 Leute, die da zusammenleben, die sich gegenseitig auf die Nerven gehen. Und außer den Streitereien ist nicht viel los. Aber dass sie es geschafft hat, aus diesem Wenigen eine ganze Welt zu schaffen, auch literarisch, und sie hat es gut geschrieben, sie hat gesprochene Sprache geschrieben, das weist sie wirklich als Literatin aus.
Sie haben ja tatsächlich auch noch Kontakt zur größeren Familie Frank gehabt. Sie haben nämlich später ein Buch über die weit verstreute Familie zusammengestellt. Grüße und Küsse an alle heißt das Buch. Und Sie haben da tatsächlich Material in die Hände bekommen, das der Cousin von Anne Frank, Buddy Elias, auf seinem Speicher gefunden hat. Wie war das für Sie, als Sie dieses Material, diese Briefe oder diese Aufzeichnungen in Händen hielten?
Es war die Frau von Buddy Elias, Gerti, die Sachen gefunden hat. Und sie hat es dem Anne-Frank-Fonds mitgeteilt. Die haben einen Historiker bestellt. Ja, und dann kam der Anne Frank vor, ob man nicht ein Buch daraus machen könnte. Dann hat man mich gefragt. Und ich habe zuerst Nein gesagt. Ich wollte das nicht. Ich habe mir gedacht, wenn man verschiedene Briefe untereinander abdruckt, dann bleibt mir eigentlich nur übrig zu schreiben, was der Absender mit der Familie Frank zu tun hat. Und das fand ich langweilig. Aber ich habe mich überreden lassen und bin nach Basel gefahren zu Buddy und Gerti. Und da habe ich ein Bild gesehen, das mich letztlich überzeugt hat. Das hat mich eigentlich total fasziniert. Das war ein Kinderbild von Alice Frank, Anne Franks Großmutter. Und ich habe das lange angeschaut, dann habe ich gesagt, ich mache es doch.
Was war eigentlich auf der Zeichnung von Alice Frank zu sehen?
Das war keine Zeichnung, es ist ein Ölbild. Ein etwa 4-5-jähriges Mädchen mit ganz kurzen Haaren. Ich kann selber nicht beschreiben, warum es mich so gerührt hat. Sie hat natürlich nach der damaligen Mode war sie angezogen, ein paar kleine Stiefelchen. Aber es hat mich ungeheuer angesprochen. Und ich habe hinterher auch erst gemerkt, Alice war diejenige, die die Familie geprägt hat, die ihre Kinder geprägt hat und über ihre Kinder auch natürlich die Enkel.
Wenn Sie so eintauchen in das Leben anderer, Sie haben das ja eben geschildert, wie Sie da auch reingezogen werden. Was macht das mit Ihnen?
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich die Familie Frank besser kenne als jede andere Familie auf der Welt. Ich bin wirklich total eingetaucht und ich hatte das große Glück, dass Buddy damals noch am Leben war. Und ich bin oft nach Basel gefahren und habe Buddy interviewt. Und er war unglaublich. Er hat jede Frage geduldig beantwortet. Er hat sich erst durch meine Fragen wieder an Sachen erinnert, die er vergessen hatte. Aber er war eine ganz, ganz große Hilfe.
Mirjam Pressler über ihre Arbeit am Buch über die Familie der Anne Frank. Das trägt den Titel Grüße und Küsse an alle. Mirjam Pressler gab auch eine Gesamtausgabe des Tagebuchs der Anne Frank heraus. Sie war im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch im Juni 2018. Wir wiederholen heute dieses Gespräch. Vielfach ausgezeichnet war sie für ihre Kinder- und Jugendbücher. Auffallend an diesen Büchern ist, dass niemand geschont wird, dass sie an die Nieren gehen. Mirjam Pressler behandelte ungeschminkt die Themen Holocaust, Essstörungen, jugendliche Gewaltverbrecher zum Beispiel. Und sie beendete die Geschichten auch selten mit einem Happy End. Als ich im vergangenen Juni mit Mirjam Pressler sprach, fragte ich sie, ob Jugendliche nicht doch vielleicht geschont werden müssten.
Ich mache da wirklich einen Unterschied zwischen Kinderbüchern und Jugendbüchern. Bei Kinderbüchern sollte man sich schon überlegen, wie man endet. Aber Jugendliche sind Menschen wie Erwachsene auch. Und ich sehe keinen Grund, sie zu schonen. Und wenn Sie gerade den Holocaust ansprechen, die Jugendlichen damals mussten es erleben. Und unsere heute, wenn sie das lesen, haben sie in der Regel einen vollen Bauch, ein warmes Zuhause, was Anständiges an und brauchen keine Lebensangst zu haben. Und deswegen können sie das durchaus lesen.
Ich habe gerade noch mal Ihren Roman Malka Mai gelesen. Das ist die Geschichte von Mutter und Tochter, die als Juden aus Polen nach Ungarn flüchten. Und auf der Flucht muss die Mutter das kranke kleine Kind, die ist da erst 7, zurücklassen. Und das erhoffte Nachholen, das klappt nicht. Das kleine Mädchen schlägt sich dann alleine durch, ist in einem Ghetto. Und als die zwei sich dann wieder treffen, was tatsächlich passiert, hat dieses Wiedertreffen überhaupt nichts von Glück, sondern es ist die pure Entfremdung. Das ist eine Thematik, die ich in dem Zusammenhang eigentlich ganz selten nur beleuchtet gefunden habe. Wenn sich dann zwei nach dieser Katastrophe wiedergesehen haben, denkt man immer, ach Gott sei Dank. Und dann war das gar nicht so.
Dieses Mädchen muss sich im Stich gelassen gefühlt haben. Sie kann das noch nicht ausdrücken, aber sie kann nicht einfach ihrer Mutter um den Hals fallen. Und die wirkliche Malka, die mir ihre Geschichte erzählt hat, erinnert sich zwar an gar nichts mehr. Deswegen ist das alles Fiktion. Aber ich habe als Malkas Mutter dann nach Israel kam, nach 48, hat sie ihre Tochter ja wiedergesehen. Allerdings wieder nach 3-4 Jahren. Und ich habe Malka gefragt, wie das ihr Verhältnis zu ihrer Mutter war. Da sagte sie, gut, ich habe meine Mutter geliebt. Habe ich sie gefragt, warst du mal mit deiner Mutter im Kino, warst du mal mit ihr am Strand, solche Sachen eben, die man macht, die man zusammen macht. Nein, nie. Und bei ihrer Mutter gelebt hat sie auch nie mehr. Also ich glaube, dass ich richtig liege mit meiner Interpretation.
Sie haben also tatsächlich eine Geschichte aufgeschrieben, die in Ansätzen Ihnen ja nur erzählt wurde. Sie haben sich hineingedacht. Hatten Sie dieses Ende von Beginn an vor Augen?
Ich wusste, dass sie sich wieder getroffen haben, dass Maikas Mutter sie gefunden hat. Was natürlich daran lag, dass sie Kreisärztin war, dass sie viele Leute kannte und so. Aber ich wusste nicht, wie das Ende abgelaufen ist.
Das Besondere an dem Buch ist auch, dass Sie sich tatsächlich in beide hineinversetzen. In das kleine 7-jährige Kind und in die 30-jährige Mutter. Beide sind so glaubwürdig. Man verurteilt keinen von beiden. Also das Kind sowieso nicht, aber auch die Mutter ja nicht.
Ja, ich hatte das nicht vor. Aber mir wurde dann klar, dass mich diese Mutter, die ihr Kind zurücklässt, wahnsinnig interessiert hat. Ich konnte es im Grunde nicht verstehen. Habe mich gefragt, wie kann man nur? Und da ist sie mir als zweite Hauptfigur reingerutscht.
Ist Ihnen reingerutscht, das haben Sie jetzt schön ausgedrückt. Sie sagen selbst von sich, Sie schreiben über beschädigte Kindheiten, über Außenseiter. Und ich habe von Ihnen gesagt, Sie selber haben immer gelesen, um vorbereitet zu sein, um Schicksale, um Reaktionen auf Schicksalsschläge quasi durchspielen zu können. Spielt das bei Ihrem Schreiben auch eine Rolle, dass Sie Kinder, Jugendliche vorbereiten wollen?
Ich habe diesen Plan nicht. Ich habe keine pädagogische Absicht. Für mich war es zum Beispiel in der Erziehung meiner eigenen Töchter auch sehr wichtig, dass sie sozial empfindende Wesen werden.
Was meinen Sie damit, wie Sie das dann befördern können?
Indem man zeigt, dass es auch andere Formen des Lebens gibt, auch andere Formen des Schicksals, dass man sensibel reagieren soll auf die Gefühlswelt der anderen und auch auf die Lebensumstände der anderen.
Sie selber hatten ja auch, wenn man das so sagen kann, eine beschädigte Kindheit. Sie sind 1940 in Darmstadt geboren. Ihre Mutter war Jüdin. Sie überlebten die Zeit in einer nicht-jüdischen Pflegefamilie und das war eine schwere Zeit. Waren da eigentlich schon, ich meine, Sie haben die Szene von dem Holzhacken vorhin erzählt, waren Bücher da so ein Trost?
Für mich ja, aber in der Familie gab es überhaupt keine Bücher.
Wie sind die denn in ihr Leben gekommen?
In dieser Pflegefamilie waren 4 Enkelkinder, die alle älter waren als ich. Und als die in die Schule gekommen sind und lesen gelernt haben, habe ich mitlesen gelernt und habe ihre Schulbücher gelesen. Und dann habe ich geguckt, wo kann man Bücher herkriegen. Da war das Amerika-Haus, das im Nachbardorf war. Und dann gab es eine Leihbücherei, da habe ich angeboten, dass ich putze und staubwische und dafür mir Bücher leihen darf. Am Schluss war ich auch beim Pfarrer des Ortes und habe mir von ihm Bücher geliehen. Ich habe also überall mir Bücher besorgt.
Was haben Sie gelesen? Das klingt so, als ob Sie alles rundrum vom Reiseführer übers religiöse
Richtig.
Buch alles gelesen haben.
Ich habe alles gelesen, was mir in die Finger kam. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich in der 3. Klasse sollte ich mal meinen Schulweg beschreiben als Aufsatz. Und ich fand meinen eigenen Schulweg so langweilig. Ich hatte gerade ein Buch über München gelesen. Da war ein Wort, das mich begeistert hat. Und danach habe ich dann meinen Schulweg beschrieben in München. Und zwar bin ich über den Rindermarkt und den Viktualienmarkt gegangen.
Obwohl Sie noch nie da gewesen waren, haben Sie
das? Nein, aber ich hatte das Buch gelesen.
Da merkt man die Fantasie, die sich damals schon so durchgesetzt hat. Haben Sie in den Büchern eine Situation gefunden, manchmal auch, die Ihrer entsprach, oder war das eigentlich eher Flucht?
Das war beides. Es gab Bücher, die mir durchaus viel gegeben haben, zum Beispiel Huckleberry Finns Abenteuer. Jemand, der alleine lebt und der auch seinen Vater nicht leiden kann, und es hat mich sehr imponiert.
Sie haben ja eben, Frau Pressler, Ihre Liebe zu Büchern beschrieben, wie die angefangen hat. Sie haben alles quasi in sich hineingestopft, lesend, was Sie bekommen konnten. Ist da eigentlich auch schon der Berufswunsch, ich will mal schreiben, entstanden, schon
Nein.
in der Kindheit? Nein?
Nein, der war so fern wie nur was. Ich hätte das nie für möglich gehalten, noch nicht mal als Gedanke.
Sie haben Kunst und Sprachen studiert. Welche Sprachen waren das, die Ihnen da so
besonders? Englisch und Französisch.
Welche Beziehung hatten Sie dazu?
Gar keine. Ich habe es einfach nur aus Spaß gemacht.
Und der Spaß hat angehalten?
Ja, also Englisch ist nicht meine Lieblingssprache. Ich mag Hebräisch inzwischen sehr viel lieber und auch Niederländisch.
Standen Sprachen irgendwie für die große, weite Welt, in die Sie aufbrechen wollten?
Ja, und außerdem sind sie für mich auch intellektuell reizvoll. Ich liebe zum Beispiel Grammatik. Wenn ich irgendwo ins Ausland fahre, kaufe ich mir immer erstmal eine Grammatik.
Jetzt haben Sie aber Anfang Ihres Berufslebens dann gar nichts mit diesem Studium wirklich anfangen können. Oder konnten Sie sich als Künstlerin oder eben als Übersetzerin von Anfang an niederlassen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe Kunst studiert. Ich wollte eine große Malerin werden. Und dann habe ich geheiratet, 3 Kinder bekommen und war sehr schnell geschieden. Musste das Geld verdienen. Und das ist mit freier Kunst natürlich nicht zu machen. Und da habe ich in München einen Jeansladen aufgemacht. Und den hatte ich 8 Jahre und dann wurde er mir gekündigt. Und da habe ich angefangen zu schreiben.
Also wenn der Jeansladen nicht gekündigt worden wäre, dann hätten Sie gar nicht zur Literatur gefunden?
Möglicherweise.
Oh, da können wir dem Vermieter ja dann dankbar sein.
Alleine ja, ich hatte damals große Existenzangst. Hinterher war ich heilfroh darüber.
Alleinerziehend in den 70er Jahren in Bayern stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Sie haben ungewöhnlich gelebt, nämlich in einer Frauen-WG, also ungewöhnlich für damals.
Ja, es war eine Frau, die ein Kind hatte und wir haben es dann so gemacht, dass wir beide halbtags gearbeitet haben, dass die Kinder immer versorgt waren.
Die erfolgreiche Schriftstellerin Mirjam Pressler erinnert sich an Zeiten, in denen sie zum Schreiben noch überhaupt gar keine Zeit hatte und unter Existenzangst litt. Wir hatten von ihrer eigenen schweren Kindheit als nicht-eheliche Tochter einer Jüdin gesprochen. Sie wuchs bei einer Pflegefamilie auf und ich fragte sie, in welchem Alter sie eigentlich erfahren habe, dass sie Jüdin war.
Ich habe es, glaube ich, mit 6, 7 Jahren erfahren.
Von der Pflegefamilie. Was hat Ihnen das dann bedeutet?
In der damaligen Zeit war das schambesetzt.
Das war kurz nach dem Krieg?
Ja. Ich habe natürlich all die sozialen Schwierigkeiten, die ich hatte, aufgrund meiner eher, sagen wir mal, leicht asozialen Umgebung, die habe ich darauf zurückgeführt, dass ich Jüdin bin. Ich habe es falsch interpretiert.
Also die schwierige Kindheit, die ich vorhin angesprochen habe, beschreiben Sie mit asozialer Umgebung. Das, was Sie haben dann das Jüdischsein als Grund dafür gesehen. Das heißt, Sie haben das auch dann in sich vergraben? Oder wie hat sich...
Natürlich habe ich es in mir vergraben.
Ist irgendwann der Wunsch entstanden in Ihnen, sich mit dem jüdischen Glauben zu beschäftigen?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe es überhaupt nicht mit Religion. Aber natürlich hat mich die jüdische Religion interessiert. Sie war Grund für so viel Verfolgung. Und abgesehen davon, ich interessiere mich sehr für Geschichte. Und früher haben sich die Menschen wirklich über Religion definiert. Insofern interessiert es mich und hat mich interessiert. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ich fromm geworden bin.
Und auch nicht an Ihre Kinder irgendwie weitergegeben.
Nein.
Aber an Israel haben Sie ein sehr starkes Interesse.
Ja, aber das war also auch weniger religionsbedingt als politisch bedingt. Ich fand die Idee der Kibbuzim sehr faszinierend. Eine Gesellschaft, in der es keine Hierarchie gibt, kein Oben und Unten, kein Privatbesitz. Alles gehört allen, alle machen alles, alle arbeiten zusammen und essen zusammen und leben zusammen. Das fand ich also wahnsinnig anziehend und faszinierend und verlockend. Und deswegen bin ich dann nach Israel in ein Kibbutz gegangen und habe sehr dann festgestellt, dass ich von meinen sozialen Fähigkeiten her gar nicht in der Lage war, so zu leben.
Sie sind Anfang der 60er gegangen, da hatten Sie eben noch keine Kinder, Sie sind alleine hingegangen und fühlten sich überhaupt nicht wohl?
Ich fühlte mich wohl, aber diese Form von Gemeinschaft, von die ich als Kontrolle empfand, da war ich noch völlig unfähig, mich dagegen zu wehren, abzusetzen und meinen eigenen Weg zu finden.
Haben Sie das als Enttäuschung empfunden?
Ja, ich war enttäuscht von mir. Seltsamerweise später konnte ich das, als ich Kinder hatte. Da konnte ich ja in Wohngemeinschaft leben.
Was ist dazwischendurch passiert? Was meinen Sie?
Ja, die Kinder sind geboren. Und ich habe durch die Kinder Dinge nachgeholt, die ich als Kind versäumt hatte.
Nach einem Jahr sind Sie aus dem Kibbutz wieder zurückgegangen nach Deutschland. Sie hatten es eben erwähnt, einen Israeli geheiratet und sich dann auch getrennt. Sie sind in Deutschland geblieben. Sie fahren aber, glaube ich, jedes Jahr nach Israel, oder?
Ja, ich fahre ziemlich jedes Jahr nach Israel, manchmal sogar 2-mal. Aber für mich war Israel, als ich mit den Kindern allein war, und das war oft schwer, da hatte ich immer im Kopf, wenn ich es gar nicht schaffe, wenn ich es nicht aushalte, kann ich mit den Kindern in den Kibbutz gehen. Und das gab mir eine Form von Sicherheit.
Sind Sie denn jetzt auch immer noch in Kibbutzim, also diese Lebensform, die Ihnen anfangs so fremd war?
Ja, die hat sich ja auch nicht gehalten. Die meisten, es gibt nur noch ganz wenige Kibbuzim, die nach den alten Idealen leben. Eigentlich ist es heute eher Gemeinschaftsdörfer, wo es durchaus Privatbesitz gibt und wo es auch verschiedene Einkommen gibt, was es früher nicht gab. Nee, ich bin heute nicht mehr oft im Kibbutz, eher in der Stadt.
Was bedeutet Israel für Sie? Wie erleben Sie Israel heute?
Oft sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es ein Land, das ich liebe. Ich bin gern dort. Ich finde es auch schön, wenn ich den ganzen Tag nur Hebräisch rede. Ich mag das einfach. Aber es ist in der Entwicklung schon manchmal schwierig.
Mirjam Pressler, sie war ja nicht nur als Schriftstellerin, sowohl im Erwachsenen- und vor allem auch Kinder- und Jugendbereich erfolgreich, sie wurde auch als Übersetzerin vielfach ausgezeichnet. Mit den Übersetzungen aus dem Niederländischen gab es auch eine Besonderheit. Ihre erste Übersetzung machte sie ohne Niederländisch überhaupt zu beherrschen. Berühmt aber wurden Presslers Übersetzungen aus dem Hebräischen. Vielfach übersetzte sie Amos Oz, dem sie ja tatsächlich auch jetzt nur wenige Wochen im Tod nachfolgte. Im Gespräch, das ich im Juni 2018 mit ihr geführt habe, da fragte ich sie, ob ihr ihre Übersetzungsarbeit eigentlich ebenso am Herzen läge wie ihre eigenen Texte oder ob sie vielleicht diese Unterscheidung überhaupt gar nicht machte.
Ich mache diese Abwägung nicht. Es sind zwei völlig verschiedene Arten der Arbeit, aber ich übersetze sehr gern. Und zwar hat das wieder was mit meiner Liebe zu Büchern zu tun. Wenn mir ein Buch gut gefällt, dann werde ich fast missionarisch. Dann möchte ich, dass alle Leute sehen oder lesen, was das für ein wunderbares Buch ist. Also ich verliebe mich in Bücher.
Und müssen Sie sich auch in Bücher verlieben, um sie übersetzen zu können?
Am besten ja. Natürlich kann ich auch Sachen übersetzen, die mir nicht so gut gefallen. Aber dann finde ich Übersetzen eine harte Arbeit. Während wenn mir die Bücher sehr gut gefallen, ist die Arbeit viel weniger hart und es interessiert mich selber sehr viel mehr.
Sie übersetzen aus dem Hebräischen, aus dem Englischen, aus dem Niederländischen, aus Afrikaans. Ach ja, die Geschichte mit dieser ersten Übersetzung aus dem Niederländischen, die müssen wir, glaube ich, noch aufklären. Wie kann man ein Buch übersetzen? So habe ich es über Sie gelesen, dass Sie ein Buch aus dem Niederländischen übersetzt haben, ohne Niederländisch zu können.
Das stimmt. Das war damals der Weismann Verlag und ich war in München bei einer Weihnachtsfeier vom Weismann Verlag und da rief ein Übersetzer an und sagte zu Peter Weismann, er könne ein bestimmtes Buch nicht übersetzen, er habe keine Zeit. Und Peter war ziemlich frustriert, er wollte das unbedingt herausbringen, es war ein Kinderbuch. Und auf einmal haben wir haben alle nur über Übersetzen geredet. Jeder hat irgendwas dazu gesagt. Dann kam jemand auf die Idee und hat zu Peter gesagt, warum nimmst du nicht einen Muttersprachler, der eine wörtliche Übersetzung macht und setzt dann einen deutschen Autor dran, der ein Buch draus macht. Und da sagte Peter zu mir, machst du das? Tja, ich kann wirklich nur sagen, es war die Uhrzeit der Alkohol, dass ich gesagt habe, er soll es mir mitgeben, ich werde ihm in 2 Wochen Bescheid sagen. Und dann habe ich mir eine Niederländerin gesucht, die gut Deutsch sprach, wo ich also auch sicher sein konnte, dass ihre wörtliche Übersetzung richtig ist. Aber als wir uns dann mal getroffen haben, habe ich gleich nach der ersten Seite gemerkt, dass ich so nicht arbeiten kann. Wenn das Wort da steht auf Deutsch, kann ich natürlich ein hübscheres Wort finden. Ich kann einen schönen Satz machen, klar. Aber ich kann nicht wirklich wissen, was hinter dem Wort steckt, denn die Wortfelder sind ja nie ganz gleich. Also habe ich mir ein Wörterbuch gekauft und habe das erste Kinderbuch mit Wörterbuch übersetzt und die Niederländerin dazu gebraucht, dass sie aufpasst, dass ich keine Fehler mache.
Ich nehme mal an, inzwischen können Sie Niederländisch.
Ich kann es genauso gut lesen wie Deutsch und auch genauso schnell.
Sie übersetzen sehr viel, Seruja Shalev.
Seruja Shalev, ja.
Sie übersetzen Amos Oz, Batya Gur, Lissi Doron, Aaron Appelfeld, John Steinbeck. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele aufzählen. Sie haben eben gesagt, so konnte ich nicht arbeiten. Wie fangen Sie so eine Übersetzung an? Ich denke, gerade stelle ich mir jetzt vor, hebräische Ausdrücke, die Sprachen sind so weit voneinander, wenn man den Zauber erhalten will.
Die sind sehr weit auseinander. Bei Hebräisch geht es also wirklich darum, dass man die richtige Sprachebene findet. Im Gegensatz zu vielen anderen Übersetzern, ich will das Buch nicht kennen. Ich fange gleich an zu übersetzen, damit für mich die Spannung da ist, wie beim Lesen, wie geht's weiter. Sonst, glaube ich, bringe ich keine Disziplin auf, wenn ich das alles schon genau weiß.
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie kennen das Buch nicht?
Nein.
Ach,
Natürlich habe ich es manchmal 2 Jahre vorher schon mal gelesen, wenn ich ein Gutachten dafür machen musste, was ich allerdings heute auch nicht mehr mache. Aber in der Regel kenne ich es nicht. Habe das Gutachten gelesen, aber das ist auch alles. Und dann fange ich an zu übersetzen. Aber es ist natürlich relativ einfach, wenn man die Autoren schon kennt, wenn man von denen schon Sachen übersetzt hat. Bei fremden Autoren ist es schwierig. Aber ich erspare mir im Grunde keine Arbeit, denn ich muss am Schluss alles nochmal durchgehen und kontrollieren. Und wenn ich mittendrin merke, dass ein Autor mit einem bestimmten Wort etwas anderes meint, etwas leicht anderes, dann muss ich das ganze Buch durchgehen und das wieder ändern. Also ich erspare mir keine Zeit. Es ist nur, um mich selber bei Laune zu halten. Beim Übersetzen, das ist so viel Gefühlssache. Es ist eine Frage der Interpretation und vor allen Dingen des Nachfühlens. Ich kann Ihnen 2 Wörter nennen, wenn ein Baum gefällt wird. Wenn man sagt, er wird gefällt, dann sieht man das Fallen und dann sieht man den Riesen und dann hat man das Gefühl von einem gewissen Drama und man fühlt sich beteiligt und auch mitleidig. Und das andere ist, ein Baum wird umgehauen. Da hat es was Brutales und hat weniger mit mir zu tun. Und solche Unterschiede, die kann man nicht erklären. Das ist beide richtig, aber es gibt andere Gefühle dabei.
Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky hat ja mal über eine Übersetzung von Ihnen gesagt, Zeruya Shalevs Roman Liebesleben war das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Original so gut ist wie in dieser Übersetzung. Das ist ja wie ein Ritterschlag, oder?
Ja, das war es auch, stimmt.
Sie haben viele Auszeichnungen auch eben für Ihre Übersetzung bekommen, für Judas von Amos Oz sogar gleich mehrere Auszeichnungen. Wann sind Sie mit einer Arbeit zufrieden? Sobald ein Projekt fertig ist oder ja, tun auch solche Auszeichnungen da etwas für sich oder sind es Leserbriefe?
Solche Auszeichnungen sind natürlich schön und klar machen sie einen froh und zufrieden und dankbar. Aber für mich ist fertig, wenn ich das Manuskript abgegeben habe und vor allen Dingen dann, wenn das gedruckte Buch in meiner Hand liegt.
Wird eigentlich Übersetzung genug gewürdigt in unserer Gesellschaft?
Nein, obwohl es schon besser geworden ist. Früher hat man die Übersetzer überhaupt nicht genannt, heute werden sie wenigstens öfter mal genannt. Aber jeder Übersetzer kann mit Leichtigkeit ein Buch ermorden. Mit den falschen Worten, mit der falschen Ebene, das ist überhaupt nicht schwierig. Man kann natürlich aus einem schlechten Buch kein wirklich Gutes machen. Aber ein gutes Buch gut zu übersetzen, ist wirklich eine Herausforderung.
Eine Herausforderung, die Mirjam Pressler immer wieder annahm und für die sie vielfach geehrt wurde. Am Schluss kommen wir nochmal auf die Vielleserin, vom Anfang zu sprechen. Es hieß, sie lese mehr als 200 Bücher im Jahr.
Das weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber im Prinzip wohl.
Im Prinzip? Ja. Eigentlich auf Papier oder auch Online-Lesegerät?
Kein Online-Lesegerät. Was ich allerdings sehr, sehr liebe, sind Hörbücher. Ich lasse mir gerne Bücher vorlesen.
Lesen Sie eigentlich nur Originale, also wenn Sie die Sprache sprechen, oder lesen Sie da auch manchmal Übersetzungen?
Ich lese auch Übersetzungen, natürlich.
Und darf ich Sie zum Schluss auch noch nach Ihrem momentanen Projekt fragen? An was arbeiten Sie gerade?
Ich arbeite an einem Jugendbuch. Ich möchte eigentlich nicht über das Thema reden, aber ich bin ziemlich begeistert und habe schon 240 Seiten. Es nähert sich schon ein bisschen dem Ende zu.
Dann werden wir in einem Jahr auf den Markt gucken?
Ich denke ja. Nächstes Jahr wird es erscheinen.
Das vermutete die Schriftstellerin Mirjam Pressler in unserem Gespräch im vergangenen Juni. Gestern starb sie im Alter von 78 Jahren. Das Buch, von dem wir eben hörten, das hat sie tatsächlich noch fertiggestellt. Die Verlagsgruppe Belz hat gestern bekannt gegeben, dass Mirjam Presslers letzter Roman mit dem Titel Dunkles Gold im März herauskommen wird. Der Roman behandelt nach Auskunft des Verlages das Thema Pogrome im Mittelalter bis hin zur antisemitischen Entwicklung im heutigen Deutschland.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.